Was war das Dümmste, was er je gemacht hat?
Mir in meine Suppe geschissen.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavlitsch.
Folge 35.
Motivations.
Hallo ihr zwei. Ich habe heute Morgen euren Podcast Couple Off Ads gehört. Am Rande erwähnt, ich kann nicht singen, also hört mal nicht so auf die schiefen Töne. Vollgepackt mit tollen Sachen, die uns Hörer schlauer machen, hinein ins Podcast-Feeling. Mit Iris und Matthias, Sarkasmus, Witz und Charme, hinein ins Podcast-Feeling. Lass dich mal gehen, schalt einfach ab, erleb den vollen Hörgeschmack, hinein ins Podcast-Feeling. Schöne Woche euch noch, ciao.
Meine Lieblingsstelle ist: Schalt einfach ab. Das in einer Podcast-Werbung ist das Geilste. Schalt einfach ab.
Richtig gut.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Das war von Manuela Bigelski. Ich habe sie extra gefragt, ob ich sie mit vollem Namen erwähnen darf. Sie hat gemeint, alles klar. Mach das gerne.
Werbung
Jeder
steht.
Soll lachen.
Iris, die Werbung steht. Wir wissen, was wir machen können, um Couple Off zu bewerben.
Ich will unbedingt so eine Werbung daraus machen. Wir müssen ein Video dazu machen.
Ja, dann kommen wir mit einer Tasche rein in die Wohnung, schmeißen sie auf den Boden und dann kommt ein Handy raus und auf dem Handy läuft schon der Podcast. Man sieht das Bild.
Und wir sind überglücklich.
Aber bei Schalte einfach ab, machen wir wirklich aus. Ja. Ah, so startet sich's doch richtig schön. Voller Motivation in eine Folge Couple of Motivations. Und ich habe direkt im Intro was zu erzählen. Ich wurde privat auf Twitter angeschrieben. Da hat jemand unsere letzten beiden Folgen gehört und daraus einen Schluss gezogen. Also erstmal ging es um diese Geschichte in der Folge Couple of Beliefs, dass meine Mutter eingeschlafen ist, kurz nachdem mein Vater gestorben ist, und das Licht nachts bei ihr im Zimmer plötzlich an war und sie davon aufgewacht ist. Und dann hat sie gesehen, dass der Herd noch an war. So, das ist das eine, was er gehört hat. Und dann hat er Couple of Ads gehört und hat sich gedacht, ob wir nicht vielleicht Werbung machen könnten für eine Erfindung von ihm. Und zwar heißt die Stoverwatch. Eine Mischung aus Herd und Overwatch. Also besonders für alte Menschen. Er hat auch, das ist total nett, er hat auf seiner Homepage eine Geschichte geschrieben bei seiner Mutter. Die ist langsam demenzkrank und hatte schon Vorfälle, dass sie den Herd angelassen hat. Naja, jedenfalls hat er was erfunden. So ein Internet of Things Ding, dass der Herd sich automatisch abschaltet, bevor er das Haus anzündet.
Wie schön. Und er wird deinen Papa arbeitslos machen damit.
Ja, genau. Mein Papa hat seit 27 Jahren jetzt den Job rumzugeistern und bei Leuten nachts das Licht anzumachen, wenn die den Herd vergessen haben, auszuschalten. Dank Stoverwatch ist das jetzt vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Und er findet endlich seine Ruhe. Matthias, eigentlich brauche ich auch diese Folge heute.
Bist du unmotiviert?
Ich bin nicht nur unmotiviert, ich bin eigentlich stinksauer.
Was?
Deswegen ist es schwierig, jetzt eigentlich eine Podcast-Folge aufzuleben gerade.
Sollen wir stattdessen schnell Couple of Hates 2.0 machen, ja, oder?
Das würde heute passen. Ich bin einfach genervt.
Wovon?
Menschen, pass auf. Ich muss mich jetzt auskotzen. Mhm. Ich habe ein Problem und ich weiß nicht, mit wem ich über dieses Problem reden soll.
Ja, dafür haben wir einen Podcast. Du kannst mit mir reden und indirekt mit allen, die zuhören.
Ich habe dieses Problem schon ganz lange.
Ja.
Und die ganze Zeit passieren so kleine Sachen, die mich dann aber so auf die Palme bringen, dass ich wirklich komplett ausraste. Ja? Mhm. Heute war wieder so ein Moment. Also, es geht darum, dass man versucht, eine Arbeitskultur zu erschaffen, wo man wirklich auf Augenhöhe nett miteinander arbeitet und dass es für jeden so problemfrei wie möglich ist.
Ja.
Und dass man sich wertschätzt, dass man langfristig zusammenarbeitet, gerade wenn man zum Beispiel mit Partnern, mit anderen Agenturen zusammenarbeiten muss.
Mhm.
Jetzt ist es aber so, die sind oft in einem System groß geworden, wo es sehr streng war, wo es immer viel Druck gab, wo man einfach scheiße behandelt worden ist.
Mhm.
Und wenn dann halt jemand kommt, so wie wir, und wir behandeln die Leute nett, dann denken die plötzlich, die hätten so eine Freiheit, sich jetzt auch richtig daneben zu benehmen. Die ganze Zeit. Und das kotzt mich an. Ich habe das Gefühl, es gibt Menschen, die nur eine Sprache verstehen.
Gewalt?
Gewalt, ja.
Wie viele Folgen gibt es jetzt schon, in denen du zur Gewalt aufrufst und sagst, das ist die Lösung? Gewalt ist deine Lösung.
Ja, es ist wirklich, ich will ja gar nicht. Ich habe noch nie Gewalt angewendet. Aber momentan habe ich das Gefühl, die verstehen das nicht anders. Das ist wirklich schwierig gerade.
Aber dann ist ja eigentlich wirklich die Folge perfekt.
Also sagen wir mal nicht Gewalt, aber ein Einlauf. Also
das wäre auch ein Startup. Wie nennt man das? Weiß, Bürostühle herzustellen, wo man hinten ein Klistier dranhängen kann und dann so ein Loch in der Sitzfläche, das die ganze Zeit
ein Einlauf. Ich investiere all in. Ja.
Warte mal, wie nennen wir das? Das ist, wenn wir das als Startup machen, dann braucht es einen Namen, einen griffigen Namen.
Irgendwas mit Motivation.
Der Motivate-Chair. Stuhl, der dich motiviert, wenn du schon drin sitzt. Oder einfach ganz schlicht, skandinavisch designig, Stuhl. Auf den Punkt.
Eigentlich sind wir doch schon beim Thema, oder?
Das Thema.
Motivations.
Ey Iris, wir steigen auf einem unglaublich hohen Level ins Thema. Eigentlich schon im allerletzten Mittel, der letzte Ausweg, wenn alles andere versagt hat. Nämlich Strafe. Ne? Es gibt zwei Arten, Leute zu motivieren. Entweder durch Belohnung oder durch Androhung von Strafe oder durch Bestrafung.
Ja,
aber
warum funktioniert das? Das ist wirklich so. Warum ist das so? Das macht mich wahnsinnig.
Warum ist das so?
Es gibt Leute, jetzt, ich kriege hier einen Shitstorm meines Lebens, ich weiß jetzt schon. Aber es gibt Menschen, die funktionieren nur, wenn du die beschissen behandelst. Und es ist auch, ich weiß auch, es ist ganz kritisch, wie ich das gerade formuliere mit die funktionieren nur, ne? Ich meine das ja gar nicht so, aber manchmal hast du so Persönlichkeiten, die sind so scheiße von ihrer Art, wenn du nett zu denen bist, die machen dir das Leben schwer. Warum ist das so? Warum machen die das? Ich weiß, wir sind die ganze Zeit in der Gesellschaft nur damit am Sprechen, wie können wir es den Leuten besonders angenehm machen, wir müssen viel verständnisvoller sein. Ich bin komplett dahinter. Das Problem ist, ich lebe das schon sehr lange so. Mhm. Und das bringt aber Probleme mit sich. Wenn du eine sehr verständnisvolle Art hast, dann machen dir manchmal die anderen das Leben verdammt schwer, weil sie sich denken, die versteht es schon. Bei der kann ich das machen. Gar kein Problem. Und dann hast du einen Haufen Scheiße bei dir. Und
ey, das wird eine so scheißlastige Folge diesmal. Wir haben mit dem Einlauf gestartet. Jetzt sagst du, du kriegst einen Shitstorm, wenn du das sagst, ja, in Form eines Einlaufs und dessen, was da rauskommt. Du sagst in jedem Satz gerade Scheiße, Scheiße, Scheiße.
Weil ich sauer bin.
Wir haben uns ein Kapitel auch hier in der Folge vorgenommen, wo wir ein Management-Seminar der Äußerungen deiner Mutter mal analysieren wollen.
Da geht's nur um Scheiße.
Es geht in jedem, okay, also wir könnten es auch Couple of Shits nennen.
Ja.
Ja gut, ich weiß aber wirklich nicht, ob wir das gerade gelöst kriegen, Iris, ob wir jetzt hier eine gute Antwort finden, denn du sprichst ja auch von Leuten, die in keiner Abhängigkeit von dir sind.
Ja, aber muss man eine Abhängigkeit, ich bin doch auch nicht so. Ich gucke immer, wie kriegt man eine gute Lösung hin. Hm. Und nicht immer nach persönlichen Interessen, sondern wirklich auch fürs Projekt. Wie oft verzichte ich auf Geld oder auf andere Sachen, weil ich mir denke...
Sag das doch hier nicht. Ja.
Wie oft verdiene ich sehr viel Geld? Ja.
Jetzt kriegen wir wieder 50 Anfragen von Leuten, ja, die sagen, ja, wir haben keinen Cent, aber könntet ihr für uns vielleicht eine 360-Grad-Kampagne mit 5 Monaten Vollzeitarbeit leisten?
Ja, weil ihr seid mega nett. Hm. Ja, aber es ist wirklich, es ist eine schwierige Sache.
Okay, also nett sein ist schon mal nicht die Lösung. Das haben wir hier schon mal ein bisschen als erstes Fazit zur Motivation.
Weißt du, was meine Mutter mir geraten hat? Ich habe mich mal über dieses Thema bei ihr ausgekotzt, ne? Mhm. Und dann kam die zu mir und hat gemeint, Iris, du machst alles falsch. Die Leute müssen aufstehen, wenn du den Raum betrittst. Und dann müssen sie dich siezen.
Ja, genau.
Und dir ihre Fingernägel zeigen. Oh Gott. Ob die sauber sind. Und dann habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich kann jetzt nicht zu den Kunden gehen oder zu den Partneragenturen oder zu den Angestellten und sagen, zeig mir deine Fingernägel, sind die sauber?
Ganz im Ernst, Iris, das könntest du machen, weil du lässt dich eure Exzellenz nennen. Das wäre nur konsequent, wenn du entsprechend auftreten würdest.
Ich stelle das den Leuten freiwillig zur Wahl.
Ob sie ihre Fingernägel zeigen?
Ja. Also ihr könnt gerne, liebe Community, zeigt mir eure Fingernägel.
Das sind nicht deine Angestellten. Aber du hast recht, das ist ein Freiwilligkeitsprinzip. Auch freiwillig, ob sie jetzt hier weiter zuhören, auch wenn es jetzt gleich sehr fäkallastig wird. Wollen wir das an der Stelle mal machen? Die Ratschläge deiner Mutter neben lass dich siezen, lass die Leute aufstehen und lass sie dir ihre Fingernägel zeigen. Wollen wir mal ein bisschen analysieren, was sie sonst noch für Management-Tipps hat?
Ja, also meine Mutter hat die Grundphilosophie gehabt. Disziplin macht Mensch.
Disziplin macht Mensch, finde ich tatsächlich eine gute Lebensweisheit.
Das sagt sie immer.
Ja.
Und sie hat mich auch so erzogen. Als ich ganz klein war, ich glaube, ich war so 4 Jahre alt,
ja.
Da ist ja mein Vater gestorben, meine Mutter hat die ganze Zeit gearbeitet, mein Bruder war in der Schule, weil er halt viel älter war als ich.
Mhm.
So, dann hatte ich ja die Kindergärtnerin, Schwester Renata, die mich vermöbelt hat. Also war ich aus dem Kindergarten draußen, weil meine Mutter die Kindergärtnerin vermöbelt hat.
Also, da bist du dann auch noch rausgeflogen.
Ja, ich war nicht mehr im Kindergarten.
Ah, ja, okay.
Also war ich ab, ich glaube, 4,5 oder so.
4-jährige Arbeitslose. Mit 4 Jahren am Harzen.
4 Jahre arbeitslos, weiß nicht, wo ich hingehen soll, Kindergarten, ja.
Ich stelle mir dich gerade mit 4 Jahren auf dem Arbeitsamt vor. Hieß ja damals auch noch so, war ja noch keine Agentur für Arbeit.
Ja.
Kleine Beratung für Iris.
Es war wirklich so. Meine Mutter hat dann gesagt, gut, dann räumst du zu Hause auf. Und ich war den ganzen Tag zu Hause und habe alles gemacht. Ich habe die Betten gemacht, gespült und habe meine Mama ständig angerufen, habe sie gefragt, ob ich dieses oder jenes machen kann.
Wie angerufen?
Ja, im Geschäft angerufen.
Ah, okay, ja, ja.
Ich konnte die Telefonnummer auswendig und habe die ganze Zeit genervt im Geschäft. Die ist durchgedreht deswegen. Aber weißt du, wir hatten ja auch kein Geld für eine Hausfrau oder irgendwie sowas. Und meine Mutter musste ja irgendwie gucken, dass das Geld reinkommt.
Mhm.
Und dann hat sie uns sehr, sehr selbstständig erzogen.
Ja, Kinderarbeit, Iris. Ja, so Kinderarbeit erzogen. Das war ja der Trick.
Ey, bis heute. Das ist wirklich so. Wenn die sagt, die Sachen müssen gemacht werden, dann mache ich die.
Jetzt ist meine Frage, möchtest du hier gerade sagen, Leute, die Lösung für unsere gesellschaftlichen Probleme lautet, bringt eure 4-jährigen Kinder schon in die Arbeitswelt, zwingt sie dazu, Dinge zu tun, dann haben sie nämlich das Prinzip Disziplin macht Mensch von klein auf verinnerlicht und wir sind alle eine bessere Gesellschaft. Willst du das sagen gerade?
Nein, nein, aber ich glaube, es war nicht so verkehrt, dass sie mir von klein auf bestimmte Aufgaben schon gegeben hat und gesagt hat, so wird es später auch mal sein. Das wird nicht immer geil sein. Du musst halt Dinge erledigen, du musst sie machen. Und das hilft mir im Job heute, dass ich weiß, ich kann sehr diszipliniert arbeiten. Das kann ich wirklich gut.
Okay.
Und ich glaube, ich könnte das nicht so gut, wenn sie mich da nicht so erzogen hätte.
Du und ich, wir beschäftigen uns ständig und haben ihn auch schon mal erwähnt, Simon Sinek, ja, in Bezug auf eine Vision vom Leben. Wir haben ja auch schon mal in Richtung Motivation gesprochen in Folgen. Das Warum zu kennen, warum du etwas tust, warum du morgens aufstehst. Jedes blöde Motivationsvideo auf YouTube legt eine steigernde Musik darunter und behandelt aber dieses Warum stehst du morgens auf. Mach dir das immer wieder klar und dann wird bis zum Ende zusammengebrüllt. Hat deine Mutter dir irgendwas in diese Richtung gegeben? Irgendein Warum? Oder hat sie einfach nur gesagt, Weil ich das sage.
Ja, die hat immer Fragen gestellt und mir Lebensweisheiten mitgegeben.
Okay.
Also es fing immer damit an. Sie kam zu mir und hat gemeint, ich kenne deinen Kopf so gut wie mein Arsch, wenn er scheißen will.
Okay, keine Interpretation nötig hier, nur die Feststellung, es wird direkt scheiße. Okay.
Genau. Dann ist die erste Frage, wenn mich irgendwas belastet hat oder ich nicht wusste, wie ich weiterkomme, ja. Dann hat sie die erste Frage gestellt. Hast du das Gehirn zum Scheißen oder zum Denken?
Ey, ich kenne Leute, bei denen ist das wirklich eine berechtigte Frage. Eine absolut berechtigte. Ich kenne einen ganzen Verlag, der eine berühmte Zeitung rausbringt. Vielleicht die meistgelesene in Deutschland. Wo ich auch immer denke, wofür? Berechtigte Frage.
Meine Mutter hat dann auch immer angefangen, dann zu fragen, bist du ein Bobbykopf? Oder sind da Bobbyköpfe, mit denen du zu tun hast?
Okay, Erklärungsbedarf. Bobbykopf.
Ja, Bobby war unser Wellensittich. Und er war halt nicht ganz so schlau.
Was war das Dümmste, was er je gemacht hat?
Mir in meine Suppe geschissen. Oh.
Wir kommen echt nicht von der Scheiße weg hier. Sag mal, ich glaube, es lohnt sich, ein Trinkspiel daraus zu machen, oder?
Ja.
Okay, also Bobbykopf im Prinzip einfach eine kreative Bezeichnung für Idiot. Hast du Idioten in deiner,
genau,
in deinem Leben?
Genau.
Mhm. Komm, wir machen jetzt Interpretation der motivierenden Weisheiten von deiner Mutter.
Vielleicht motiviert das auch die anderen. Die Vergangenheit ist wie ein Arsch. der Arsch liegt hinten. Denkst du die ganze Zeit an deinen Arsch? Also Blick nach vorne.
Also, den hat sie sogar nicht nur in deiner Kindheit gesagt, sondern den krieg ich sogar manchmal von ihr zu hören. Der ist wirklich... Alle Menschen, die in Therapie sind, um ihre Vergangenheit zu bewältigen, motiviert euch doch einfach damit. Ihr beschäftigt euch dann nur mit eurem Arsch. Das liegt hinter euch. Schaut nach vorn. Na, ob das hilft.
Dann hat sie bei diesen Problemen, die ich manchmal so von den anderen erzähle, sagt sie immer, Iris, du musst immer aufpassen, dass dir niemand ins Gesicht scheißt.
Sehr wichtig.
Und da steckt wirklich was Wahres drin.
Und zwar?
Manche Menschen gucken, wie weit sie gehen können bei dir.
Aha, also wieder das Problem, mit dem wir eigentlich das Thema gerade angefangen haben.
Genau.
Okay.
Der nächste. Unterscheide niemals zwischen arm und reich, sondern nur, ob jemand stinkt oder nicht.
Das ist richtig tief. Ja. Und hoch motivierend.
Ja.
Und du tust es ja auch, ne? Du machst einen Unterschied zwischen den einen, die stinken, und den anderen, die duften, ne?
Ja. Unabhängig vom Geld. Ja, das stimmt.
Ja.
Also mich motiviert das jetzt nicht so sehr zu sehen, wenn jemand anderes sehr, sehr viel Geld hat. Mich interessiert dann eher, was steckt da für eine Persönlichkeit dahinter?
Okay.
Und was hat er so für ein Leben?
Also eigentlich war der Satz, Geld ist nicht das Wichtigste. Darum ging's.
Welche Persönlichkeit hinter dem Geld steckt? Ob die stinkt oder nicht?
Okay.
Darum geht's.
Gut. Aber auf der anderen Seite hat sie auch den Spruch, du bist immer jung, wenn dein Portemonnaie voll ist.
Ja, damit will sie mir immer sagen, hey Kind, hau nicht das Geld einfach raus, sondern spar immer was und sei von niemandem abhängig, sondern sei du selbst. Die hat mir sehr, sehr früh beigebracht, dass ich niemals, niemals auf die Idee kommen sollte, mir einen reichen Mann zu suchen.
Mhm.
Er hat immer gesagt, du bist diejenige, die Geld verdient, du bist diejenige, die ganz unabhängig durchs Leben geht. Ach, Matthias, ich habe so viele Sprüche von meiner Mutter. Hm. Die müssen wir eigentlich hier über die ganzen Folgen verteilt mal bringen. Das ist so viel, da kann ich ein ganzes Buch darüber schreiben. Und wir können alle philosophieren, was sie eigentlich einem sagen wollte.
Das ist ja eigentlich Stoff für Deutschunterricht, ne? Das wäre da mal so ein gesammelten Band an Aphorismen. Und
nicht Kafka,
ja.
Slavka. Aber okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so wirklich gut für diese Motivationsfolge bin, weil ich bin relativ militärisch aufgewachsen, mit viel Scheiße, mit viel Strenge.
Ja, deswegen hatte ich auch danach gefragt vorhin, ob du das Warum dabei erklärt bekommen hast. Denn so bin ich, das ist dann ein Kontrast dazu, so bin ich aufgewachsen. Ich habe immer ganz viel erklärt bekommen. Es gab kein Verbot, von dem ich nicht den Grund kannte, warum das verboten ist. Und es gab auch keine Gebote ohne Gründe.
Meinst du, es war gut?
Ja, ganz entschieden ja sogar. Also meine Mutter zweifelt manchmal daran und sagt sie dann auch. Dann sagt sie, ja, ich weiß nicht, ob ich das immer richtig gemacht habe, dass ich euch so viel erklärt und immer so viel geredet habe.
Mhm.
Und wir sind alle in der Familie jetzt so, wir zerreden immer alles. Ne? Und ich finde gar nicht, dass das stimmt. Ich finde das voll wertvoll.
Ich kenne auch keine Familie, wo das so extrem
so viel geredet wird. Ne?
Ja, aber ich finde es schön. Ich mag auch, das bei euch.
Ja. Der einzige Nachteil, der daraus entsteht, ist, ich habe ein ganz großes Problem mit Autorität. Hatte ich dann auch schon ganz früh, ganz jung, auch im Internat und so. Ich komme nicht klar mit, falls man sich an die Folge Shit Moves war es, glaube ich, erinnert, Argumentum ad verecundiam. Also mit dem Argument.
Um mal ein bisschen Niveau hier in die Folge reinzubringen.
Um weg von der Scheiße zu kommen.
Ja.
Nein, aber mit genau dem, wonach ich dich gefragt habe, ob es deine Mutter macht oder gemacht hat früher, mit diesem, weil ich das sage. Das ist Argumentum ad verecundiam. Also appellieren an die Autorität, an die Position, ja?
Wir haben neulich in der Familie Tränen gelacht, weil wir haben diesen Persönlichkeitstest mit meiner Mutter gemacht.
Ja.
Und das sind ja 16 verschiedene Persönlichkeiten, die rauskommen können. Und sie war der Kommandant.
Jetzt nennt ihr sie immer so, ne?
Ja, wir nennen sie seitdem Kommandant.
Ja.
Ne? Also es ist wirklich, meine Mutter ist genau das Gegenteil von deiner Mutter.
Commander Bobbykopf ist unterwegs. Ja.
Sie hat mir schon immer sehr viel erklärt, ne? Aber sie war schon sehr autoritär.
Mhm.
Sie hatte schon immer sehr gesagt, du hast das jetzt so zu machen. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen kalter Autorität und warmer Autorität. Und sie war sehr warm dabei und sie war auch nicht jeden Tag so.
Das stimmt, es ist gut, dass du den Unterschied auch machst. Ja. Ich finde, wir leben in so einer Zeit, in der man sehr schnell sagt, oh, eine bestimmte Art geht gar nicht, ist falsch. Es ist falsch, autoritär. Oder es ist falsch, anti-autoritär zu sein und so, ne? Ja, aber man kann ja innerhalb dessen nochmal differenzieren, ob etwas warm oder kalt ist, ob etwas gut durchdacht ist oder einfach nur ein Dogma.
Und die Umstände sind wichtig. Also wenn ich mir vorstelle, meine Mutter hätte mich jetzt sehr sanft erzogen und hätte immer gesagt, hey, und du musst es herausfinden und so.
Ja.
Bei dem Umfeld, das ich hatte, ich meine, wir haben mit 14 Jahren, kannte ich die ersten Leute, die Heroin genommen haben und krasse Drogen genommen haben. Also weiß ich nicht, ob mir das dann nicht vielleicht auch passiert wäre.
Ja.
Und da war meine Mutter immer sehr streng. Man hat immer gesagt, du musst auch, und ich hatte auch wahnsinnige Angst vor ihr, ne? Dass ich sie enttäusche und dass ich irgendeinen Scheiß mache. Also es war vielleicht gar nicht so verkehrt in dem Umfeld, wo ich war.
Ja, Angst, was du gerade sagst, ist auf jeden Fall ein Bestandteil von Motivation. Das andere ist halt Lust. Ne? Mhm. Das sind die beiden Dinge, an die man appellieren kann. Also Lust auf eine Belohnung wäre das andere. Und das ist aber sehr viel schwieriger als Angst. Jemandem Angst zu machen vor etwas, das dann auch kommen wird, irgendeine Form von negativer Konsequenz, das ist total leicht herzustellen. Und es ist sehr viel schwerer, jemandem eine Belohnung in Aussicht zu stellen oder sich selber, ne? Ist ja völlig egal, ob wir gerade andere motivieren oder uns selbst motivieren wollen. Weißt du noch, wir hatten 2019 gab es eine Kundin, die uns gesagt hat, wenn ihr es schafft, für den Account die Follower noch bis Weihnachten zu verdoppeln, das waren 2 Monate bis dahin oder so, dann gibt es eine Überraschung. Wir wussten nicht, was für eine Überraschung. Wir haben uns sofort gedacht, nee, danke.
Ja.
Wie willst du Follower für einen Account verdoppeln? Es ist völlig, weißt du, Peitsche und Zuckerbrot. Und das halt dann das Zuckerbrot, das in Aussicht gestellt wird. Völlig diffus.
Aber da ist doch jetzt die große Frage, Matthias. Mhm. Was motiviert dich?
Ey, ich hatte mal eine richtige Lebensphase, in der ich mich mit dieser Frage geprügelt habe. Da war ich so Anfang 20. Ich habe in München gelebt, Schauspiel studiert, als Schauspieler gearbeitet und so. Und ich war voller kreativer Ideen, was ich auch alles schreiben und produzieren und selber drehen könnte und so, ne? Und mein Hauptproblem war, ich war nicht motiviert, es dann auch wirklich zu tun. Ja, also das Ding, das du immer wieder sagst, ne, gute Ideen haben kann jeder, aber es geht darum, sie auch umzusetzen. Und ich habe die nicht umgesetzt bekommen. Ich war viel zu bequem, viel zu unmotiviert und habe mich über mich selber geärgert, dass ich es nicht mache. Und ich bin damals deswegen richtig mit dem Thema in eine Therapie gegangen, in eine Psychoanalyse, weil ich es rausfinden wollte, weil ich es checken wollte. Und ich war gar nicht oft da. Ich war 3-mal da oder so. Und habe versucht, mich anzunähern und das zu erklären, was mein Problem ist. Und ich hatte eine eigene Erklärung mit dabei. Und zwar habe ich dem erzählt, dem Therapeuten, dass ich, da geht es wieder jetzt an den Tod meines Vaters, ja. Und zwar um den Moment, wie ich es erfahren habe. Ich habe ihm gesagt, hier ist eine mögliche Erklärung, warum ich ein Motivationsproblem habe. Als mein Vater gestorben ist, ich war 9 Jahre alt, der Tag und der Moment war so, ich war in den Keller gegangen, er hatte so einen Werkstatt-Bastelkeller. Und da war so ein Hammer kaputt, der Kopf oben war ab. Und ich habe mir ein Stück Holz genommen und ich habe gesagt, ich mache jetzt diesen Hammer ganz aus. Ich hatte einfach Bock, was zu tun. Ich war motiviert, hoch motiviert. Und habe mir gedacht, boah, der Papa wird sich so freuen, wenn er am Wochenende nach Hause kommt und sieht, dass ich den kaputten Hammer repariert habe. Und dann ging, während ich da gebastelt habe und gesägt und das da rein versucht habe zu machen und so, ging eine Sirene los, habe ich gedacht. Und habe mich voll gewundert, weil die halt nicht wie weit weg klang, sondern wie im Haus, als wäre da ein Feueralarm oder so. Und bin halt die Stufen hoch und fand das Geräusch immer komischer und kam halt ins Wohnzimmer und da standen meine Mutter und meine Schwester und die waren die Sirene. Die haben so geweint, dass das für mich nicht wie eine Menschenstimme klang, sondern halt wie, ja, halt eine Sirene. Und ich habe diesem Therapeuten das erzählt und habe halt gesagt, irgendwie habe ich, glaube ich, damals gelernt, wenn ich hochmotiviert bin und was mache, dann passiert was Schlimmes. Wenn ich aus eigenem Antrieb motiviert bin, dann ist das nicht gut.
Das war der Moment, wo deine Mama und deine Schwester erfahren haben, dass dein Vater gestorben ist.
Ja,
ne?
Genau. Vorher waren wir noch ein paar Stunden alleine zu Hause, wir Kinder, und da hat dreimal oder so die Kriminalpolizei geklingelt. Also hat halt immer das uns natürlich nicht erzählt, sondern halt abgewartet, bis meine Mutter nach Hause kam. Und dann, als sie zu Hause war und ich im Keller war und so, kamen sie halt nochmal und haben sie ihr dann gesagt. Meine Erklärung bei der Therapie war, das ist der Grund, warum ich Probleme habe, motiviert zu sein, weil man als Kind so unlogisch sich Sachen zusammenreimt. Das haben ganz viele Menschen. Wenn sie was als in der Kindheit was Schlimmes erlebt haben, dann assoziieren sie es mit dem, was sie in dem Moment getan haben.
Mhm.
Ich glaube, meine kleine Schwester hatte das auch so ein bisschen, weil sie, als die Polizei gekommen war oder an dem Tag einfach, war sie bei einer Freundin und hat das dann erfahren, ich glaube, als sie abgeholt wurde von ihrer Freundin und hat dann eine Weile so für sich mitgenommen, immer wenn ich bei Freunden bin, immer wenn ich woanders bin, passiert was Schlimmes.
Mhm.
Also sowas Unlogisches. Aber jetzt hier der Punkt mit deiner Frage, was motiviert mich? Weil ich das als Erklärungsmodell mitgebracht habe und dem so erklärt habe, seine Antwort fand ich total faszinierend. Und danach bin ich auch nicht mehr zu seiner Therapie gegangen, weil das war's. Der hat dann einen Schlüssel benannt. Der Schlüssel von ihm lautete, ja, entweder haben Sie da eine ausgezeichnete Erklärung oder eine ausgezeichnete Ausrede.
Hm.
Und der hat mir das nicht vorgegeben. Der hat nicht gesagt, das ist doch nur eine Ausrede, was Sie da für sich zusammen sich erklären, warum Sie Ihren Arsch nicht hochkriegen und die Ideen umsetzen, die Sie haben, sondern angeboten. Und das ist es, was mich motiviert, wenn du mich das so fragst, wenn ich vor der Entscheidung stehe, was ist das gerade? Welche Geschichte erzähle ich mir gerade? Erzähle ich mir eine Ausrede oder erzähle ich mir eine wirklich gute, wahre Begründung für die Dinge, wie sie sind und für mein Verhalten?
Finde ich stark.
Ich muss mich halt immer wieder daran erinnern, ne? Also immer, wenn ich merke, ich stecke fest, ich bin nicht motiviert, dann muss ich mich daran erinnern, dass es meine Entscheidung ist, meine Geschichte, die ich mir erzähle. Und das ist ein bisschen das Problem auch wieder bei Motivation. Also auch wenn man jetzt versucht, aus dieser Geschichte was abzuleiten für sich, das kann man halt nicht immer. Du kannst dich nicht immer erinnern, das ist jetzt meine Geschichte und ich entscheide. Oder auch dieses Warum von Simon Sinek. Ja. Mhm. Das kannst du dir noch so viel erklären mit Worten und Theorien, aber du musst es schon fühlen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese YouTube-Videos sich immer so steigern und immer mit dieser Musik und inspirierend und dann schreien sie dich an.
Boah, ich hasse das.
Ja, ich auch. Ich glaube, die kompensieren einfach durch Ton, was sie inhaltlich selber merken, dass das nicht ausreicht.
Ich beobachte immer wieder bei Leuten, die sehr smart sind, dass die echt auch Motivationsprobleme haben. Gerade wenn auch viel passiert ist so im Leben. Wenn das Leben nicht so einfach war. Und oft finde ich die dadurch noch schlauer als vorher. Weil,
wenn sie nichts tun.
Ja, weil es ganz oft damit zu tun hat, dass ja auch voll der Scheiß erwartet wird.
Ja.
Wofür du dich dann
trinken.
Ja. wofür du dich motivieren sollst.
Ja.
Ich hatte das zum Beispiel auch mal bei meinem Bruder, wo ich oft gemerkt habe, okay, der kann sich ja gar nicht für diese Sachen so einfach motivieren. Aber einfach, weil er sehr smart war, weil er das dumm fand. Die ganzen Menschen da und die Tätigkeit an sich und darin überhaupt keinen Sinn gesehen hat, warum er jetzt zum Beispiel diesen einen Job dann da weitermachen soll.
Ja.
Und das hat mir manchmal im Leben gefehlt. Also ich habe schon viele Sachen hinterfragt, aber ich habe dieses magische Denken, ich muss erst einen Leidensweg durchgehen, damit mir etwas Gutes passiert.
Hm.
Ich kriege das auch nicht weg, ich habe das immer noch. Ich denke jedes Mal, wenn ich etwas...
Stopp!
Hm?
Wenn du das sagst, ich kriege das auch nicht weg, dann kriegst du es wirklich nicht weg.
Ich weiß. So. Und da kommen wir wieder dazu, dass man sich das anders erzählen muss und so, ne? Ich weiß schon.
Finde ich aber gut, dass wir gerade darüber reden, weil das ist voll im Kern von unserem Thema heute. Und ich glaube auch sehr viele, die uns zuhören, du hast mir einen Post gezeigt diese Woche. Auch so ein bisschen mit Blick auf, oh, guck mal, wir werden über Motivations reden. Und da ging es genau darum, dass eine Influencerin gesagt hat, wenn ihr morgens im Bett liegt und ihr nehmt euch schon nicht vor, dass der Tag gut wird, dann wird er auch nicht gut. Und eine andere Influencerin hat das aufgegriffen und sich aufgeregt und gesagt, ja, das ist aber voll der Scheiß für Leute, die depressiv sind, wenn sie das lesen, als ob das reichen würde, dass man sich's einfach nur vornimmt und so. Und beide haben recht. Es stimmt.
Mhm.
Wenn du depressiv bist, dann reicht es nicht, dir einfach vorzunehmen und dir schön zu reden. Ich schaff das schon, ich krieg das schon hin und so. Das ist das, was ich vorhin auch meinte mit diesem Sagen alleine reicht nicht, du musst es schon auch fühlen.
Aber... Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der mir echt wichtig ist.
Hm.
Ich finde es ganz schön krass, was da teilweise auf LinkedIn und auf Instagram im Bereich Coaching und Motivation passiert.
Ja.
Auch mit allen Themen, die jetzt gerade total wichtig sind.
Ja.
So viel wird monetarisiert. Das heißt jedes Mal, ich weiß Bescheid, ich bin ein Life-Coach, mein Leben, schau es dir an. Und dann siehst du irgendwelche perfekt gebräunten, schlanken Coaches, die an irgendeinem Strand gerade abhängen und irgendeine Yoga-Retreat-Session hinter sich haben.
Aber ihre Stelle, das ist doch auch logisch. Stell dir vor, sie wären das Gegenteil. Sind ein Motivationscoach.
Bullshit. Die guten Coaches, es gibt gute Coaches, ja, die ich kenne, die arbeiten sich den Arsch ab. Das sind Leute, die sind vor Ort, die sind bei kaputten Familien, die sind in irgendwelchen Unternehmen, die haben 50-Stunden-Wochen, die merken selber, die müssen jedes Mal neu denken, um diese Aufgabe zu lösen, weil es bei jedem immer sehr anders ist. Aber was ich jetzt meine, sind wirklich diese Influencer.
Hast du auch vollkommen recht damit, total.
Die mir ganz einfach Wahrheiten erzählen.
Ja, ne? Genau, die machen sich es dann viel zu leicht und sie sind halt auch nicht glaubwürdig. Und dann kriegen sie es halt auch nicht hin, dass du fühlst, was sie sagen. Weil das so abgehoben und es
die
ist
sind
nicht mehr
für
im Kontakt.
Mich die neue perverse Form von, was man früher im Job gemacht hat. Ja. Wenn jemand zum Beispiel Depressionen hat, dass man sagt, lächel doch mal wieder.
Ja, ja.
Und das ist für mich die neue perverse Form davon. In das einem Instagram-Post an so einem Yoga-Ort.
Das ist auch völlig richtig. Also dein Positivbeispiel, das du nennst, Leute, die dran sind, die im Kontakt sind, die dann glaubwürdig sind, weil sie sich wirklich damit beschäftigen.
Mhm.
Ich habe ans Gegenextrem gedacht von jemandem, der weder sonnengebräunt noch irgendwie erkennbar erfolgreich ist und trotzdem versucht, Motivationscoach zu sein. Also so ein Horst Schlemmer oder wenn die Leute damals...
Nee, das würde ich mir angucken. Horst ja? Schlemmer als Motivationscoach würde mich mehr überzeugen als 90% auf LinkedIn.
Ich habe Rücken, aber du nicht, also mach das.
Ja. Komm, wir hören mal eine Sprachnachricht.
Hallo. Ich konnte mal von meiner Arbeit aus zu einem Motivationsseminar von einem Trainer oder sowas gehen. Sein Vortrag war relativ Standard, das ist nichts so Besonderes gewesen. Aber was mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt hat und nicht im positiven Sinne ist, dass er ein Gerät hatte, ich glaube, das hieß Mentalizer. Dazu wurde erstmal deine Körperschwingung oder sowas rausgefunden und das ging so mit einem Lügendetektortest, wo man angeschlossen wird und dann Spannung gemessen wird. Dasselbe Teil, was Scientologen auch benutzen bei den ersten Fragetests so. Und mit diesem Teil hat er dann Mikrochips aufgeladen mit diversen Energien, wie zum Beispiel finanzielle Energie, sexuelle Energie oder einfach nur Power. Und hatte die dann für mehrere hundert Euro verkauft. Und du musstest du 6 Wochen lang tragen und dann war er kaputt.
Ich habe mir mal die Webseite angeschaut. Die hat er mir nämlich auch noch geschickt.
Zu dem Gerät, das kann man kaufen.
Mhm. Da steht zum Beispiel mit dem Mentalizer zu mehr Lebensfreude. Unsere Lebensqualität wird maßgeblich von unseren Gedanken bestimmt. Positive und aufbauende Gedanken machen uns stark und selbstbewusst. Da geht man ja noch so ein bisschen mit, ne? Aber wohin das dann geht mit diesem Mentalizer. Oft reicht schon ein einziger Chip aus, der unsere mittlere Frequenz so weit anheben kann, dass wir unser Leben positiver und zuversichtlicher gestalten können und so mehr Lebensfreude haben.
Boah.
Und da kriege ich halt schon wieder Aggressionen, ne?
Ey, mal ganz kurz, alles, was so mit Schwingungen und auch diese ganzen Entlehnungen aus der Sprache der Physik, der Quantenphysik und so ist, das ist fast immer kompletter Bullshit und Geschwurbel und ich finde es so krass, ich finde es so dreist auch, ne? Wir sind in unserer Folge Couple of Beliefs hauptsächlich auf Religionen und da hauptsächlich auf Christentum eingegangen, aber wir haben noch so viel zu sagen über diese ganzen spirituellen Randgebiete, wo so viel gekidnappt wird, also gekidnappt Begriffe aus der Wissenschaft und benutzt. Das macht Scientology ja per excellence. Also dieses Gerät, ich habe schon beim Hören der Sprachnachricht, dachte ich gleich, das ist doch ein E-Meter. E-Meter von Scientology. Diese Dosen, die man anfassen und dabei dann sich lügendetektormäßig irgendwas von der Seele reden soll.
Und ich sag dir, das ist in Unternehmen teilweise gang und gäbe.
Ja.
Das ist der Einstieg von vielen kuriosen Coaches und Sekten. Die gehen immer zu den Leuten, die gerade Hilfe brauchen. Ich habe doch vor ein paar Wochen auf LinkedIn diesen Aufruf gemacht, wie können wir uns mental um unsere Mitarbeiter, um Partner und so weiter sorgen. Und das war schon wieder ein Tor für all die Unseriösen.
Hattest du erzählt in der Folge auch dazu. Ja.
Genau.
Ja.
Ich habe so viele Nachrichten von Leuten bekommen, die mir erzählt haben, wie sie sowas im Job erleben.
Ja.
Dass sie plötzlich irgendwelche Schulungen haben und dann werden da solche Geräte ausgepackt. Und solche Dinge passieren oder dass solche Schulungen bezahlt werden, wo sie in so einem riesen Raum drin sind. Oder es gibt doch die Doku von Mehmet Göker.
Oh, Ey, falls ihr den nicht kennt, den muss man echt kennen.
Wir machen dazu noch Folgen, wo wir mehr in die Tiefe eingehen. Aber wo es mir echt darum geht, weswegen ich mich auch manchmal auf Instagram über diese Coaches aufrege, das ist ganz schön gefährlich, was da monetarisiert wird. Ja. Und wie Menschen, die wirklich Hilfe suchen und brauchen, wie denen das Geld aus der Tasche gezogen wird.
Genau.
Mit Bullshit.
Ja, das Richtige bekommt ihr nur bei uns und halt auch für weniger Geld. Ja, wir machen für euch mal so einen kleinen Motivationskurs fertig. Mhm. Und wir bauen auch ein Gerät. Nee, aber im Ernst, das ist so eine Scheiße, was für Geld damit gemacht wird. Und wie du sagst, bei Leuten, die es eigentlich wirklich brauchen, die in einer Krise stecken. Und ich meine, wir haben jetzt die größte Krise, seit du und ich leben, die breite Gesellschaft betrifft und nicht irgendwelche Ausschnitte daraus nur, sondern wir alle sind gerade ziemlich anfällig für so eine Scheiße. Wir alle brauchen halt auch gerade Motivation. Also jetzt auch nicht nur in Bezug auf die Krise selbst, sondern auch die daraus folgende jetzt, die Inflation. Ganz viele Menschen haben gerade echt das Bedürfnis, nochmal neu zu finden, wofür eigentlich? Mhm. Wofür morgens, wofür leben? Mhm. Das ist der perfekte Zeitpunkt für Scharlatane. Mhm. Um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen und dich zu benutzen mit deiner Unsicherheit.
Vorsicht, Leute. Also echt so. Und gerade, ich weiß noch so die Anfangszeit von Arouse, wo ich auch die ganze Zeit so überfordert war. Und wie viele Leute auf mich zukamen, die mich coachen wollten. Und dann absurde Dinge verlangt haben. Und ich gedacht habe, was ist das denn jetzt?
Wonach gehst du, ob das gute Leute sind, denen du zuhören sollst oder nicht? Ob sie stinken oder nicht? Hältst du dich an den Rat?
Ich habe ja einen Coach. Mhm. Ne? Und der ist eigentlich auch mein Anwalt. Und der ist einfach ein guter Mensch. Und das hat man von Anfang an gemerkt. Der hat mir einfach die richtigen Fragen gestellt. Und zum Beispiel auch nicht für jeden Scheiß irgendwie Geld genommen. Der hat auch ganz oft gesagt, hey komm, du hast ein schlechtes Jahr gehabt oder irgendwie das, dies oder jenes, das lief jetzt nicht, lass mal stecken. Und man merkt einfach jemand, der gute Fragen stellt, der sich wirklich mit etwas auseinandersetzt, der nicht irgendwelche allgemeinen Weisheiten hat, sondern wirklich versucht, dich in eine andere Richtung zu bringen und sich sehr damit auseinandersetzt, was da gerade eigentlich passiert.
Ja.
Und davon mache ich das abhängig, ja.
Das ist sehr gut. Das war ja mit dieser Therapeut, der mich gefragt hat, oder das war nicht mal unbedingt eine Frage, aber natürlich habe ich mir das dann als Frage gestellt. Ist es eine gute Begründung oder eine gute Ausrede? Und da liegt die Antwort, wie bei ganz vielen Themen, die wir schon hatten, in deinem Umfeld. Was für Leute hast du um dich herum? Ne? Hast du so einen Coach? Und das ist keine Frage von Privilegien, finde ich. Ob man jemanden hat, der sehr, sehr gebildet ist oder studiert oder so, weil das ist eine Frage vom Menschen, vom Charakter, von der Persönlichkeit. Du kannst völlig unabhängig von Einkommen und sozialem Status darauf achten, ob du Leute um dich herum hast, die dir helfen und gute Fragen stellen oder gute Dinge sagen.
Ja.
Haben wir noch eine Sprachnachricht?
Einige.
Hallo Iris und hallo Matthias. Ich wollte mal zum Thema Motivation erzählen von einem Coaching, das ich mal an der Uni hatte. Ich studiere nämlich nebenberuflich Psychologie und hatte da mal so ein Coaching zum Thema Lernen, Selbstdisziplin, bla 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 und solche Sachen. Und da hat man sich eben auch Ziele gesetzt und man sollte, um sich zu motivieren, um dieses Ziel zu erreichen, sich nicht einfach nur vornehmen, es umzusetzen, sondern der Abschluss dieses Coachings war dann, und das fand ich ziemlich cool, die Aufgabe, einen Tagebucheintrag an sich selbst zu verfassen, aus der Perspektive, die man hat, wenn man das, was man sich vorgenommen hat, geschafft hat. Ne? Also das dann auch lebhaft zu umschreiben, wie fühlt sich das an und wie geil ist das, dass man das jetzt hingekriegt hat, dass es jetzt abgeschlossen ist, dass man das geschafft hat und so. Ne? Also ein bisschen raus aus dieser in die Zukunft blickenden Perspektive, diese in die Vergangenheit blickende Perspektive einzunehmen.
Finde ich einen sehr guten Tipp.
Ich finde den auch richtig gut.
Ich glaube, ich würde ihn kombinieren mit einer zweiten Sache. Wenn man die beiden Sachen kombiniert, dann hat man, glaube ich, echt ein gutes Rezept für Motivation. Dieser Rückblick aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit, der macht einem vielleicht klar, wenn der Gap besonders groß ist, wenn das, was du erreicht hast, sich trotzdem immer noch sehr groß anfühlt, dann ist die Ergänzung Etappenziele. Wirf einen Blick nicht nur vom ganz großen, fertigen Werk zurück in dein Jetzt, sondern auch vom nächsten Etappenziel. Was war überhaupt jetzt konkret der Weg dahin?
Total, ich finde Etappenziele voll wichtig.
Ja.
Weil man sich das immer so vorstellt, dass man etwas anfängt und dann wird das ganz groß.
Ja.
Und dann hat das zu funktionieren. Und das ist totaler Blödsinn.
Ja, es kann sogar total demotivieren, weil du dann so eine Ehrfurcht entwickelst vor der großen, riesigen, fertigen Sache.
Ich kann da mal was als Chef erzählen.
Ja.
Ich kenne ja beide Seiten, Angestellte sein, aber auch jetzt Chef sein.
Ja.
Und ich erlebe das immer wieder, wenn dann Leute so direkt im Job anfangen, dass sie nicht sehen, dass sie vielleicht erstmal so bestimmte Dinge beherrschen sollten, damit sie den nächsten Step machen können, weil es dann für alle einfacher wird, auch für sie selber. Mhm. Sondern sie sehen immer schon das große ganze Ziel, jetzt zum Beispiel Teamverantwortung zu haben.
Mhm.
Aber die wissen dann schon gar nicht, was es bedeutet, Teamverantwortung zu haben, weil das ist nicht einfach.
Mhm.
Und dass man sehr, sehr viele Probleme dann auch hat und dass es manchmal hilft, wenn man selber erstmal durch ein paar Dinge durchgegangen ist, dass man das dann später besser anwenden kann.
Ja.
Ich weiß nicht, woran das liegt, dass diese Etappen manchmal nicht mehr gesehen werden. Ich glaube, das hat echt was mit so Instagram und mit der ganzen Welt zu tun, wie wir sie momentan sehen, dass du immer schon das perfekte Endergebnis oder alles, was du dir auch so auf YouTube anschaust mit irgendwelchen Coachings, da heißt immer, wie du sofort 20 Millionen in einem Monat verdienst oder so. Ne?
Du hast recht.
Und dann Onlyfans,
ja.
Du gehst irgendwie da drauf und du zeigst dich halt ein bisschen nackig und dann verdienst du gleich, wow, crazy, 80.000 Euro im Monat. Und das ist irgendwie eine ganz neue Generation, mit der du da aufwächst, wo dir sofortiger Erfolg in unglaublicher Höhe versprochen wird.
Und in konkreten Zahlen. Mhm. Das wahnsinnig ergebnisorientiert.
NFTs.
Ja.
Und dieser ganz andere Kram.
Und wenn Sie mal eine, weil Sie wissen, manchmal muss man auch was Prozessorientiertes sagen und nicht immer nur Ergebnisorientiertes, aber dann werden das so Binsenweisheiten, der Weg ist das Ziel und so. Und dann ist es nichts Praktikables, was du hörst und dir direkt denkst, oh krass, das ist gut, das kann ich anwenden.
Ich kenne das zum Beispiel vom Sport,
weil
ich ja absolut keine Sportlerin bin. Kenne ich das, dass ich immer wahnsinnig frustriert bin, weil ich mir immer vorstelle, an dem Tag, wo ich anfange, Sport zu machen, dass ich ja jetzt topfit bin. Und dann wundert mich das, dass es ja logischerweise nicht so ist, sondern dass ich da erstmal trainieren muss. Und so stelle ich mir das in vielen anderen Bereichen vor, dass manche das noch nicht so ein Gefühl dafür haben, dass Dinge sich entwickeln müssen, dass das manchmal ein Prozess ist, um dahin zu kommen. Das entspannt ja auch einen, wenn man das weiß.
Komm, wir nutzen mal alles, was wir bisher jetzt über Motivation gesagt haben und geben unseren Input für die folgende Frage.
Hallo Iris, hallo Matthias. Ich habe eine Frage zum Thema Motivation. Und zwar bin ich mit meinem Freund jetzt seit einem halben Jahr zusammen. Wir haben uns also im Lockdown während Corona kennengelernt. Aber unsere Treffen sehen irgendwie immer gleich aus. Also wir gehen eine Runde spazieren, kochen was und sind dann bei einem von uns zu Hause. Und mich stört das in letzter Zeit irgendwie. Ich würde gerne mehr erleben, mehr rausgehen. Aber immer wenn ich irgendwas vorschlage oder sage, ich würde gerne mal was anderes machen, dann fehlt ihm die Motivation. Habt ihr eine Idee, wie ich ihn motivieren könnte, auch was anderes zu machen oder was man machen könnte, wozu er vielleicht auch Motivation hat?
Ich habe keine Rückfragen gestellt, ob sie schon mit ihm ein Grundsatzgespräch geführt hat darüber. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie genug mit ihm darüber gesprochen hat, aber bisher noch keinen Erfolg hat. Aber ob sie das nun machen oder nicht, hängt davon ab, ob er motiviert ist. Warum geht sie nicht einfach los und sagt, du kommst jetzt mit? Also das wäre das Erste, was ich mir denken würde. Wenn ich das Problem hätte mit dir, ich würde was machen wollen, du bist nicht motiviert. Ah, da fällt mir ein, das Problem gibt's ab und zu mal.
Ich wollte gerade sagen, dass ich ihren Freund gut verstehen kann.
Ja. Aber okay, was mache ich dann? Manchmal, wenn ich wirklich Bock habe, dann was Bestimmtes zu machen und du bist nicht motiviert, dann mache ich es halt alleine, dann gehe ich einfach los.
Nee, du machst es einfach, indem du mich konfrontierst und dann machen wir das zusammen. Und am Ende bin ich meistens ganz schön dankbar dafür.
Ja, mach einfach. Das ist jetzt wirklich wie in den YouTube-Videos. Ne? Einfach machen, dieses Shia LaBeouf-Video. Ja. Ey, das verlinken wir auch, das müsst ihr kennen.
Just do it!
Ich finde, es macht nochmal einen Unterschied, ob man grundsätzlich kreativ ist oder nicht. Weil wir ja grundsätzlich kreative Leute sind.
Willst du damit sagen, Sie und Ihr Freund sind nicht?
Weiß ich nicht.
Ja.
Kann ja sein, dass Sie wirklich eher weniger kreativ sind. Und dann bei den weniger Kreativen, ich meine, es ist gar nicht abwertend, aber da hast du halt andere Sachen, die du dann machst. Du gehst irgendwie viel raus, viele soziale Interaktionen, du bist irgendwie auf Reisen und so. Und warum sind wir zwei so gut durch den Lockdown gekommen? weil wir ja auch ein bisschen komisch sind. Weil wir können ja die ganze Zeit irgendwas Kreatives, Komisches basteln und alleine mit uns sein und uns dann total freuen darüber.
Ja, im Prinzip, so ein Lockdown kann uns nicht weiter kaputt machen, weil wir eh schon kaputt sind.
So sieht's aus. Ne? Okay. Das ist so die große Frage. Und bei mir ist es ja zum Beispiel so, wenn ich manchmal nicht motiviert bin, was zu machen, dann hat's auch was damit zu tun, dich einfach kaputt und fertig von der Arbeit und kreativ sein und viel Kopf, dass ich dann irgendwie nur noch abschalten will. Dann will ich keine Menschen sehen, dann will ich einfach komplette Ruhe haben.
Ich habe noch einen Tipp für Sie. Wenn man jemanden aus einer Routine rausbringen will, die Routine sabotieren. Wenn ihr immer zusammen abhängt und esst, dann verbrenn doch einfach mal das Essen. Mach es so ungenießbar, dass ihr weil vor lauter Hunger und dann müsst ihr was anderes machen. Dann müsst ihr raus.
Genau.
Also es kann ja auch
Mach die Küche sein. Kaputt oder so. So, dass ihr immer irgendwie jetzt was anderes machen müsst.
Eine Notwendigkeit schaffen,
ja. Und was ich, total einfacher Tipp, zum Beispiel andere Stadtteile erkunden. Hm. Also es ist was jetzt total Simples. Aber mir hat das manchmal geholfen.
Ey, noch simpler. Manchmal einfach nur an eine andere Stelle in der Wohnung stellen. Wir sind weg vom Thema, wie man den Partner dazu bringt, mal die Routine zu unterbrechen. Aber das hattest du mir erzählt, dass du das manchmal machst, wenn du nicht in die Gänge kommst, an einen Ort der Wohnung oder in einem Zimmer gehen.
Wenn ich nicht richtig denken kann. Also zum Beispiel manchmal denke ich immer wieder das Gleiche, wenn ich jetzt irgendwie was konzipieren muss oder so. Und dann komme ich nicht weiter. Und dann rege ich mich auf über mich. Und dann ist das ein richtig beschissener Kreislauf. Und da habe ich für mich festgestellt, ich muss zwei Sachen machen. Entweder ich stelle mich wirklich wie so ein Freak in eine andere Ecke. Total komische Perspektive, komplett komisch alles, was ich vorher noch nicht gemacht habe, damit ich eine neue Perspektive wirklich sehe, dann fängt es auch an, dass mein Kopf anfängt, anders zu denken. Oder ich mache dann plötzlich was ganz anderes. Zum Beispiel gehe ich dann duschen oder, weiß ich nicht, gehe raus oder mache irgendwas ganz kurz, damit mein Kopf aus dem rauskommt, wo er gerade drin steckt.
Ja.
Also sitzen bleiben und die ganze Zeit darüber grübeln ist ganz schlecht.
Das lässt sich aber doch wirklich anwenden, auch auf Ihre Situation. Wenn ihr nichts Großes auf Anhieb verändert bekommt aus dieser Routine, immer treffen und zu einem von beiden gehen und was essen, dann halt innerhalb dieser Routine Kleinigkeiten verändern.
Bettseiten wechseln.
Tischseiten beim Essen, woanders hinsetzen. Nicht auf den Stuhl setzen, im Stehen, zu zweit auf einem Stuhl setzen. Alles irgendwie anders machen.
Umziehen.
Genau, Iris, die kleinen Dinge machen es. Ja, genau. Umziehen. Ja.
Okay, gehen wir zur nächsten Nachricht.
Hallo Iris, hallo Matthias. Zum Thema Motivationstraining. Im Einzelhandel hatten wir so Schulung mit einer Dame, die hat zwei Handpumpen mitgebracht. Das eine war ein Hase, Greti, und das andere war eine Schildkröte, Klaus-Dieter. Wir sollten doch bitte alle wie Greti sein. Die war so, ist mal rumgehüpft und war total fröhlich, hat vom Weiten schon den Kunden gewunken. Und naja, Klaus-Dieter hat halt eher einen Kopf eingezogen, war ein bisschen mürrisch drauf, hat auch ein bisschen traurig geguckt. Mit dem konnte ich mich dann identifizieren.
Das war's? Ich habe gedacht, die Geschichte geht weiter, dass jetzt daraus dann irgendwie folgt. Was war jetzt?
Weißt du, warum ich die Nachricht so gut fand? Ja. Was sind das für Freaks? Dass die mit diesen Puppen ankommen und die eine ist einfach nur gut drauf. Ne? Und die lächelt und die geht gut mit den Kunden um.
Ja.
Und der andere, der ist ein bisschen mürrisch. Der darf das nicht so machen. Jetzt kann ich mal wieder hier mit der Kioskzeit kommen. Ne? Du hast so viele unterschiedliche Kunden und da sind so viele Arschlöcher auch mit dabei, ja, dass jeder irgendwie eine spezielle andere Behandlung braucht.
Ja.
Und deswegen, also diese Puppentrainings, also da frage ich mich wirklich, was sind das für Menschen?
Ey, ich muss mal mich outen, ne? Wir beide finden diese Sketch-Shows unmöglich. Das ist einfach nicht witzig. Erzählt, also gespielte Witze. Aber es gab mal einen Sketch bei Mensch Markus. Und da muss ich mich jetzt echt outen. Gott. Ey, wenn ich den finde, verlinke ich den in den Shownotes, weil ich habe richtig geschrien vor Lachen damals. Und der hat mit diesen Handpuppen zu tun. Da übt ein Chef mit einer Handpuppe, mit so einem Kasperle, dass er ihn feuert. Und er lässt ihn dann immer, nein, ich will aber nicht gehen. Ich will nicht gefeuert werden, ich bleibe, ich feuere sie. Und schlägt auf sich selber ein und so und übt es. Und dann fühlt er sich vorbereitet und sagt, alles klar, okay, ich kann jetzt meinen Mitarbeiter feuern. Und dann kommt halt Markus rufwittlich rein, im Kasper-Kostüm. Na, guten Tag, Chef. Ich habe mich echt weggeschmissen. Das ist mal ein guter. Und das ist, finde ich, die einzige Rechtfertigung dafür, mit Handpuppen irgendetwas zu simulieren. Wenn die Leute, mit denen du zu tun hast, genauso sind wie diese Handpuppen, dann ist es gut.
Das ist wirklich wie so eine Szene aus The Office.
Ja. Ohne Mist. Okay, wir haben noch eine Sprachnachricht zum Thema umgekehrte Psychologie als Motivationsstrategie.
Hallo ihr Lieben, solltet ihr komische Geräusche im Hintergrund hören? Dann ist das meine kleine Tochter, die hochmotiviert ist, ohne Zähne meinen Finger durchzukauen. Wo wir auch schon bei dem Thema werden von euch, die Motivation. Mir fiel dazu direkt mein Mathelehrer in der Oberstufe ein. Der hat vor Klausuren immer zu uns gesagt, ihr könnt das eh nicht, ihr schafft das nicht, ihr packt das eh alle nicht, ihr habt es einfach nicht drauf, ihr versteht das nicht. Und hat dann ein paar Minuten später gesagt, ich sag euch das so, damit ihr euch denkt, boah, dem Blödmann, dem zeigen wir es jetzt und erst recht kann ich das und dann lernt ihr und schreibt gute Noten. Ich habe mich irgendwann mal vor ihn gestellt und habe gesagt, mich motiviert das gar nicht. Wenn sie mir sagen, ich kann das nicht, dann brauche ich es erst gar nicht versuchen. Also ich brauche immer jemanden, der mir gut zuredet und dann, das motiviert mich.
Was ist mit den Mathelehrern los? Jetzt mal ohne, ich habe nur komische Mathelehrer gehabt, nur. Es gab nicht einen, der normal war.
Bei mir war das bei Chemie so. Mein Mathelehrer war cool, aber die Chemie, ich hatte einen.
Aber du warst, Matthias, Moment, ja. Moment. Du warst Mathe-Leistungskurs.
Aber doch nur aus Alternativlosigkeit.
Matthias, wer nimmt Mathe-Leistungskurs aus Alternativlosigkeit?
Ich war nicht der Einzige in diesem Kurs.
Du hast auch noch 13 Punkte im Leistungskurs.
Weil ich einen richtig guten Lehrer hatte. Der war verdammt gut.
Nein, aber Matthias, wer Mathe-Leistungskurs 13 Punkte hat, der hat in diesem Podcast
nichts verloren.
Nichts verloren.
Na gut, dann musst du jetzt alleine weitermachen. Ihr Lieben, das war Couple Off. Ab jetzt gibt's Single Off. Bitteschön. Du kriegst dein eigenes Intro, Iris.
Du hast
Single Off mit Iris Gavritsch.
Du hast doch Mathelehrer gar nicht erlebt. Du warst doch in einer ganz anderen Welt.
Iris, du das sagen?
Du warst in der elitären Mathewelt. Da habt ihr miteinander euch angefreundet. Die Menschen, die Mathe verstehen, das sind ganz eigene Menschen. Die verstehen sich untereinander. So ein 13-Punkte-Schüler in Mathe, das ist was ganz, das ist ja 0,1% von allen Schülern weltweit, die 13 Punkte im LK schaffen, gefühlt.
Ich widerspreche vehement. Absolut. Weißt du warum? Eigentlich bin ich gerade mit meinem Mathekurs und diesen 13 Punkten, das ist ein perfektes Beispiel fürs Thema Couple of Motivations. Ich bin nämlich eigentlich kein Mathe-Typ.
Wie kannst du das sagen, wenn du eine Mathe-LK warst?
Na, ganz einfach. Ich habe immer Sprachen geliebt und die super leicht gelernt. Sprachen fielen mir immer leicht. Und Mathe und Naturwissenschaften und so, da habe ich immer gedacht, ja, nee, ist nicht so mein Ding.
Mhm.
Aber es war der Lehrer und seine Art, mit dem Thema umzugehen, es zu erklären, zu fordern auch. Der war auch streng. Der hat auch, vor allem, der hat es irgendwie hingekriegt, eigentlich langweilig zu klingen, so, der hatte eine Stimme, der hat immer ein bisschen so geredet und so, hatte dabei aber einen total trockenen Humor. Und wenn man dann ein bisschen wach war und menschliches Interesse an ihm hatte, warum er so einen trockenen Humor hat und irgendwie Mathe so verinnerlicht hat, dass er das auch gut erklären kann, dann hatte man Bock auf den. Das war eine faszinierende Persönlichkeit. Man hatte Bock auf seinen Geist. Und dann war das super motivierend.
Mein Mathelehrer war Alkoholiker. Wirklich?
Ganz viele Lehrer sind Alkoholiker, ja.
Der war knallharter Alkoholiker. Der hat gar keinen Bock gehabt. Aber ich hatte auch einen ziemlich coolen Lehrer in der 11. Und zwar Herrn Schade. Null Punkte Schade. Aber der war cool. Mit dem habe ich mich voll gut verstanden. Also liebe Grüße gehen raus an Herrn Schade. Sie waren fantastisch.
Dann muss ich meinen, den ich gerade so gelobt habe, auch nochmal mit Namen nennen. Falls er noch lebt, Herr Johag. Sie waren ein großartiger Lehrer. Und keine von beiden, oder hat bei dir jemand auch diese umgekehrte Psychologie mit dem, das schafft ihr eh nicht, das könnt ihr eh nicht?
Ja, schade.
Ja, schade.
Der war knallhart, der kam dann in die Klasse rein und dann hat er eine Matheaufgabe gestellt, die ultra schwer war.
Mhm.
Und da ist er rausgegangen. So haben wir ihn kennengelernt. Ohne Hallo, ohne Tschüss. Dann kam er wieder rein und dann hat er gefragt, und wer hat's von euch gelöst? Keiner natürlich.
Ja, klar.
Und dann hat er gesagt, das ist der Maßstab. Und so werden wir jetzt unsere Klausuren ausschreiben und ihr werdet sicher oft 0 Punkte schreiben. Und dadurch hatte er seinen Spitznamen mit Null-Punkte-Schade gehabt. Ja. Aber der war schon cool, weil der hat sich die Leute richtig genau angeschaut. Und der hat auch Psychologie studiert. Mhm. Und der hatte einen guten Draht irgendwie. Also viele haben ihn gehasst,
ja.
Aber ich fand den sensationell.
Aber ich glaube wirklich, das ist ein Schlüssel mit diesem, die Leute genau anschauen. Ne? Mhm. Weil auch gerade mit der Sprachnachricht, die wir da bekommen haben, wenn jemand einfach als Mittel, als Trick versucht, umgekehrte Psychologie zu machen und den Leuten zu sagen, ja, ihr schafft das eh nicht. Für manche ist das einfach nicht der richtige Weg. Das ist nicht der Hebel. Und dann finde ich super, dass sie auch das sagt. Das ist das Einzige, was man in der Situation auch raten könnte. Geh hin und sag, hey, mich motiviert das gar nicht. Bei mir löst es das Gegenteil aus. Es war auch gleichzeitig das Schwierige an einem Schulsystem, wo man alleine vor 30 oder mehr Leuten steht und gucken muss, wie man sie alle motiviert. Weil bei jedem funktioniert was anderes. Oder halt gar nichts. Dann hast du auch Pech. Dann kannst du auch machen, was du willst. Ich kenne ja auch da die Gegenseite. Meine Mutter hat ja als Lehrerin gearbeitet. Das ist nicht so leicht, zu sagen, ja, ich krieg schon irgendwie alle motiviert. Und die war eine sehr beliebte Lehrerin an ihrer Schule, weil sie eben auch, viele andere haben halt den Weg versucht, sich beliebt zu machen, indem sie nichts fordern und halt sehr nett sind. Auch wieder dieses Problem, ne? Wenn man nett sein will, gemocht werden will. Und na klar, war ihr auch wichtig, gemocht zu werden, aber sie hat darüber noch gestellt, dass sie Ansprüche stellt an die Schülerinnen und Schüler. Und das haben die gewertschätzt.
Ja, das wertschätzt man auch. Das ist so, wenn du das Gefühl hast, du kommst durch jemanden, jemand bringt dich weiter.
Wir hatten überlegt, ob wir fürs Outro eine echte Motivationsrede machen. Aber Iris, ich glaube, ich würde das verwerfen.
Was willst du stattdessen
machen? Na, ich habe also erstmal warum. Ich habe die Hoffnung, dass die Folge für sich vielleicht schon diese Wirkung entfaltet. Und vielleicht hilft es auch nochmal, das hier jetzt am Schluss auszusprechen. Also alle, die zuhören, die mit irgendetwas eigentlich loslegen wollen, aber die Motivation fehlt, vielleicht war ja jetzt die eine oder andere Sache dabei, die eben genau das bewirkt, wenn man die Folge hört.
Und eine Ergänzung. Ja. Ich möchte, dass ihr wirklich einen Unterschied macht. Wenn ihr denkt, ihr habt eventuell eine Depression oder ähnliches und das ist bestätigt oder ihr habt den Verdacht darauf, dann ist das was anderes.
Ja.
Dann könnt ihr euch nicht einfach damit motivieren, indem ihr euch was Gutes zuredet. Dann braucht ihr professionelle Hilfe.
Absolut, ja. Es ist immer wichtig, diesen Unterschied zu machen.
Wir sprechen heute die Faulen an. So, was hast du dir fürs Outro überlegt?
Ich habe mir überlegt, ich könnte mal wieder eine griechische Sage auspacken im Outro.
Oh ja.
Und zwar eine, die auf drei verschiedene Arten mit Motivation zu tun hat. Und zwar erstens Motivation durch Competition, dann Motivation durch Support und die dritte Art, diese umgekehrte Psychologie, beziehungsweise Motivation und Strafe. Ich erzähle, es geht um Hephaistos, das ist einer der Götter. Hast du schon mal von dem gehört? Das ist das Kellerkind der Götter. Der war nämlich, die meisten waren ja oben im Olymp. Und Hephaistos musste in den Keller quasi, unter den Vulkanon in der Schmiede. Da musste er schmieden. Allein schon, wie der geboren wurde. Es gibt unheimlich viele weirde Geburten in der griechischen Mythologie. Und hier ist nämlich schon das Thema Competition. Zeus, weißt du, der hat rumgevögelt. Ne? Der ist durch die Welt und hat alle möglichen Frauen die ganze Zeit verführt.
Ja.
Oft als Tier verwandelt, wo man sich auch fragt, was hatten die mit Tieren? Und seine Frau war ja Hera. Gleichzeitig auch seine Schwester, aber lassen wir das da. Inzest müssen wir gar nicht drauf eingehen. Aber die hat jedenfalls mitbekommen, dass der ständig mit irgendwelchen anderen Frauen Kinder zeugt. Und dann hat sie, motiviert davon, gesagt, ich kann ohne Mann ein Kind zeugen. Einfach aus mir selbst heraus. Einfach, weil ich es will. Und hat mit purer Willensanstrengung ein Kind geboren. Und es war Hephaistos. Und Hephaistos war aber misslungen. Der war klein, dick, haarig, hässlich, hatte einen Klumpfuß, hat gehinkt. Und deswegen haben sie ihn dann rausgemobbt und gesagt, tschüss, kannst nicht hier oben mit uns abhängen im Olymp. Jetzt war er da unten traurig und negativ motiviert, zurückzukommen, hat sich was überlegt. Er hat tatsächlich Schmieden gelernt und wurde darin verdammt gut und er hat einen Thron geschmiedet für seine Mutter, für Hera, und den in den Olymp geschickt. Und der war diamantbesetzt, wunderschön. Sie setzt sich drauf und kann nicht mehr aufstehen. Weil er so ein geschickter Schmied war, dass er da einen Mechanismus hineingemacht hat, dass sie da drauf gefesselt war. Das war so ein Ding von Hephaistos. Mhm. Das hat er immer wieder gemacht, kommt gleich noch so ein Beispiel dafür, dass er andere dazu gezwungen hat, das zu tun, was sie gerne mochten. Also im Fall von Hera auf einem Thron sitzen, aber nicht mehr freiwillig. Wir haben auch einige Sprachnachrichten bekommen in die Richtung und ich kenne das auch. Wenn man eigentlich gerne was machen will und dann kommt jemand und sagt einem, mach das, dann hast du keinen Bock mehr.
Hm.
Und er kannte sich aus mit Motivation. Dann hat er eben sich auf die Weise an ihr gerecht. Und daraufhin haben sie ihn natürlich zurück in den Olymp geholt und Dionysos, der Gott des Weins, hat ihn besoffen gemacht, um das Geheimnis zu entlocken, wie sie den Mechanismus wieder lösen, damit Hera wieder aufstehen kann. So, und jetzt kommt die Geschichte mit dem Support und der Inspiration. Zeus hat dann Mitleid mit ihm gehabt und hat ihn wie einen guten Sohn behandelt und hat ihm die schönste Göttin, Aphrodite, zur Frau gegeben. Hat gesagt, komm hier, hast eine schöne Frau, sei mal nicht mehr so traurig und garstig. Und die hatte aber keinen Bock auf den, fand den auch halt haarig und hässlich und hat ihn die ganze Zeit betrogen mit Ares, dem Kriegsgott, also ein Bodybuilder, und hat halt die ganze Zeit mit dem geschlafen. Hephaistos hat wieder seine Trickkiste ausgepackt und hat ein Netz über deren Bett angebracht. Und in dem Moment fiel das Netz runter und hat wieder die beiden in dem, was sie eigentlich gerne gemacht haben, dazu gezwungen, weiter damit zu machen. Die kamen nicht raus, waren nackt im Bett, Netz drauf. Und übrigens, da kamen alle anderen Götter, dann haben das gesehen und haben sich kaputt gelacht. Homer erzählt die Geschichte, daher kommt homerisches Gelächter, der Begriff. Das ist, wenn die Götter alle Ares und Aphrodite zusammen auslachen, die von dem kleinen hinkenden Schmied zum Poppen gezwungen wurden. So, das zu Hephaistos als kleines Outro. Ich fand diese Stationen aus seinem Leben, wie er überhaupt in die Welt kam und so dieses immer wieder dieses Thema mit Ansporn und Motivation und Zwang und so, das fand ich sehr passend zur Folge.
Voll. Ist jetzt auch die Frage, wie ich weiterhin für diesen Podcast motiviert werde von der Community.
Ja.
Können sich ja mal Gedanken machen, ob die mal kommentieren, uns ein paar Sterne auf Spotify geben und so. Vielleicht motiviert mich das, um weiterzumachen.
Wenn nicht, dann hören wir halt auf. Das ist dann die Strafe. Dann sind wir halt weg. Nee, ich habe noch einen letzten Tipp. Nichts machen. Das ist eine wirklich sinnvolle, umgekehrte Psychologie. Hier kommt der Tipp. Wenn ihr irgendwas vorhabt, euch fehlt aber die nötige Motivation, das Thema endlich anzugehen, dann erlaubt es euch, wirklich nichts zu machen. Also auch nicht aufs Handy zu gucken, keine Musik anzuhaben, kein Buch in der Nähe, keine andere Person gerade, sondern einfach mal wirklich gar nichts und abwarten, was entsteht.
Damit wünschen wir euch eine wunderschöne Woche.
Motiviert euch selbst und gegenseitig.
Und wenn nicht, ist auch echt okay. Jetzt mal ganz ehrlich, man muss nicht immer hochmotiviert sein.
Stimmt. Lasst einfach mal 5 gerade sein.
Nee, Matthias, das wollen wir auch nicht. Strengt euch schon an.
Ja, Mixed Signals ist auch mal ein gutes Thema. Couple of Mixed Signals.
Ja, stimmt.
So, Ende. Ciao.
Ciao.
Lass dich mal gehen, schalt einfach ab.